Wozu machen wir das eigentlich? Ist euch eigentlich bewusst, was so ein Gottesdienst hier kostet? Ich glaube nicht. Ich habe das mal nach einer gängigen Methode aus dem Bereich des Managements berechnet. Wenn wir davon ausgehen, dass unser hauptamtlicher Mitarbeiter, also in dem Falle ich, für einen Gottesdienst circa 10 Stunden, vielleicht auch mal 12, seiner Arbeitszeit verwendet. Dazu in einem normalen Gottesdienst, wenn nicht gerade Ferien sind, ungefähr mindestens 20 ehrenamtliche Mitarbeiter jeweils 2 Stunden investieren. Wir diese Räume heizen und bezahlen müssen, dann landen wir bei etwa 900 Euro. Konservativ gerechnet. Überrascht? Fast 1.000 Euro für diesen Gottesdienst. Die Finanzmanagerin hier widerspricht mir jetzt mal. Ich glaube, die durchschnittliche Kollektenhöhe liegt bei 400. Wir zahlen also so zwischen 500 und 600 Euro jede Woche für diesen Gottesdienst hier drauf. Warum machen wir das? Wozu investieren wir diese Zeit, diese Kraft und auch dieses Geld? Und es bezieht sich ja nicht nur auf diesen Gottesdienst. Ich stelle mir diese Frage regelmäßig. Wozu das alles hier? Wozu dieses Haus, diese viele ehrenamtliche Arbeit, dieser Geldaufwand, dieses Herzblut? Und ganz ehrlich, der Putzplan wurde neulich wieder rumgeschickt. Ja, wenn man da seinen Namen liest, dann fragt man sich schon, warum machen wir das hier überhaupt? Warum muss ich meinen Samstag hier opfern und putzen? Hallo? Es gibt hier in der Region unzählige christliche Gemeinden, Sportvereine, Heimatvereine, Interessengruppen. Warum müssen wir da auch noch was anbieten? Und ich meine diese Frage ernst. Und ich werde sie euch jetzt nicht beantworten. Also zumindest nicht umfassend. Diese Frage steht so ein bisschen über meinem gesamten Dienst. Ich möchte die Dinge, die ich tue, für die ich Zeit, für die ich Kraft, für die ich Geld aufwende, bewusst tun. Es ist unsere Sehnsucht als Gemeinden, nicht nur von der Christusgemeinde, sondern, glaube ich, von jeder christlichen Gemeinde, dass die Menschen uns kennen hier, dass die uns mögen, dass sie gerne zu uns kommen. Aber meine Lieben, dafür sollten wir erstmal geklärt haben, wer wir sind, oder? Wir sollten selber wissen, warum es uns überhaupt gibt. Stellt euch vor, jemand zieht in diesen schönen Ort hier, sieht sich so ein bisschen um und entdeckt unser Gemeindehaus. Sieht das Schild, guckt in den Schaukasten und trifft dabei auf einen Nachbarn. Und er fragt dann den Nachbarn, was ist denn das für ein Verein? Wer sind die denn? Was sollen die Menschen sagen, die da angesprochen werden? Ja, die kennen wir. Das sind die, die... Was sollen sie sagen? Das sollten wir klären. Dringend. Wer sind wir? Wozu sind wir da? Und ich möchte heute einen ersten Schritt mit euch gehen, diese Frage zu beantworten. Das wäre jetzt sehr spannend gewesen, vor dem Gottesdienst 2 kleine Umfragen zu machen. Habe ich verschnarcht. Einmal hier in der Gemeinde diese Frage zu stellen. Wer sind wir? So die alten Mitglieder, die alten Haudegen oder Bianca, die wir jetzt neu aufgenommen haben. Wer sind wir denn? Wozu sind wir da? Ihr werdet erstaunt, wie viele Gemeinden diese Frage nicht beantworten können. Kannst du's? Und zum anderen würde ich dann tatsächlich gerne mal die Nachbarn fragen. Wer sind die denn? Was macht die aus? Wir können nur sehr indirekt beeinflussen, was die Leute über uns denken. Also wir haben ja im Ort hier nicht die einfachste Geschichte und so was ich mitbekommen habe, haben wir nicht viel falsch gemacht. Aber wenn die Leute uns falsch verstehen wollen, dann können sie das leider machen. Ja? Aber wir können sehr wohl uns selber klar werden, wer wir sind, was uns ausmacht, wozu wir da sind. Und damit zum Beispiel auch die Frage beantworten, warum wir so viel Zeit und Kraft in einen Gottesdienst stecken. So viel kann ich euch verraten, weil man das als Christ halt so macht, ist mir wie immer deutlich zu wenig. Ja? Also, wozu sind wir überhaupt da? Und um das zu klären, schauen wir mal, wozu Jesus uns berufen hat als Gemeinde. Und dazu gibt es, welche Überraschung, einen Predigtext. Und welche noch größere Überraschung, 3 Punkte. Der Text steht in Matthäus 13, die Verse 31 bis 33. Und ich lese sie euch jetzt mal vor. Das mit der Präsentation scheint gerade nicht zu klappen. Macht nichts, der Text ist ganz kurz. Jesus erzählte der Menge ein weiteres Gleichnis. Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Senfkorn, das ein Mann auf ein Feld sät. Es ist zwar das kleinste aller Samenkörner, aber was daraus wächst, ist größer als alle anderen Gartenpflanzen. Ein Baum wird daraus, auf dem die Vögel sich niederlassen und in dessen Zweigen sie nisten. Jesus erzählte ihnen noch ein Gleichnis. Mit dem Himmelreich ist es wie mit dem Sauerteig. Eine Frau nimmt eine Handvoll davon, mengt ihn durch einen halben Sack Mehl und am Ende ist die ganze Masse durchsäuert. Bevor wir jetzt in dieses Doppelgleichnis einsteigen, möchte ich mir mit euch den Begriff des Himmelreichs im Allgemeinen mal ansehen. Ich versuche diesen Theorieblock so kurz wie möglich zu halten, aber er ist wichtig, dass wir alles, was danach kommt, dass wir es nicht in den falschen Hals bekommen. Jesus spricht hier immer wieder von einer Sache, die die Neue Genfer Übersetzung und auch, die ich gerade vorgelesen habe, und auch Luther mit Himmelreich übersetzen. Im Griechischen steht, wörtlich übersetzt, das Reich der Himmel. Oder man kann auch übersetzen, die Königsherrschaft der Himmel. Wichtig, es geht hier also nicht um den Himmel. Es geht nicht um das Paradies. Es geht nicht um die neue Schöpfung, die in Offenbarung 21 beschrieben wird. Das, was mal später kommt. Sondern es geht um irgendwas anderes. Um was Größeres. Es geht darum, dass jemand herrscht. Und aus dem Kontext aller Stellen, wo diese Wendung vorkommt, geht klar raus, das kann nur Gott sein. Gott herrscht also. Seine Herrschaft ist über die Himmel. So, was soll das bedeuten? Wir nähern uns mal schrittweise. Im Alten Testament wird Gott immer wieder im Bild des Königs Israels bezeichnet. Darüber hinaus auch als König der ganzen Welt, als König der ganzen Schöpfung. Das Bild, was Jesus hier verwendet, war seinen Hörern total vertraut. Zur Zeit Jesu trat dann auch noch Johannes der Täufer auf, der ebenfalls eine Lehre über die Herrschaft Gottes im Gepäck hatte. Seine Verkündigung ist, wie auch bei Jesus, ganz stark mit dem Aufruf zur Buße, zur Umkehr verknüpft. Beispielhaft in Markus 1, Vers 5, wo Jesus sagt, denn die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist herbeigekommen, darum tut Buße und glaubt an das Evangelium. Das Reich Gottes, ne, war wieder da drin. Für Johannes geht diesem Anbrechen eine Zeit des Gerichts voraus. Für Jesus steht die Botschaft vom Reich im Mittelpunkt seiner Verkündigung. Und so ist es auch Jesus, der sozusagen den Wendepunkt der gesamten Geschichte darstellt. Mit seinem Menschwerden, spätestens aber mit seiner Auferstehung, ist das Reich Gottes angebrochen. Und dieses Reich, diese Herrschaft ist keine geografische Angabe, kein Staatsgebiet. So nach dem Motto, wo einmal mehr als 50% der Bevölkerung Christen waren, da ist Reich Gottes. Na, so denkt der Islam, so funktioniert es bei Jesus nicht. Das Reich Gottes kann man auch nicht territorial fassen. So nach dem Motto, von der Atlantik bis zur Donau, dann nach oben 50 Kilometer, da ist Reich Gottes. Haut nicht hin. Nee, die Herrschaft Gottes ist allumfassend. Sie umfasst die gesamte sichtbare und unsichtbare Welt, die Erde, die gesamte Schöpfung. Gott ist Herr über alles in allem. Und die Gemeinde Gottes ist ein Teil dieser Herrschaft. Sie ist eine Ausdrucksform dieses Königreichs der Himmel. Hier, in dieser Gemeinde, in der Christusgemeinde Diesbeck, verwirklicht sich Gottes Herrschaft. Nicht nur, nicht ausschließlich, aber als ein Teilgebiet. Hier ist Reich Gottes. Aber das bedeutet jetzt nicht, dass die Gemeinde über die Welt herrschen würde. Vielmehr sind wir das Instrument Gottes, um seine Herrschaft auszuweiten, zu verbreitern. Hat jemand den Widerspruch gemerkt? Niemand. Gut, ich habe zuerst gesagt, das Reich Gottes ist überall. Gottes Herrschaft über alles. Und jetzt erzähle ich, das Reich Gottes muss sich ausbreiten. Das passt irgendwie nicht zusammen, ne? Das ist doch irgendwie unlogisch. Wir haben hier einen ganz klassischen Fall von schon jetzt und noch nicht. Gottes Reich ist da, schon jetzt. Es ist nicht nur nahe herbeigekommen, mit Ostern ist es angebrochen. Jetzt und hier, Gott regiert, schon jetzt. Und gleichzeitig ist es eben noch nicht fertig. Seinen vollen Glanz wird es erst dann entfalten, wenn Jesus wiederkommt. Wir leben hier also in einer Spannung. Die Herrschaft Christi ist schon da. Hier in unserem Land, in unserer Gemeinde und in unserem Leben. Jetzt und heute. Und gleichzeitig gibt es so vieles, das noch nicht in dieses Reich passt. Und das gilt es dann auszuhalten und zu verändern. Und wie dieses Reich laut Jesus auszusehen hat und was das mit der Gemeinde zu tun hat, das schauen wir uns jetzt mal an. Kommen wir nach dieser kurzen allgemeinen Betrachtung zu den konkreten Gleichnissen. Und da die so schön kurz sind, kann ich sie jeweils noch mal ganz vorlesen. Das erste Doppelgleichnis steht in Vers 31 und 32. Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Senfkorn, das ein Mann auf sein Feld sät. Es ist zwar das kleinste aller Samenkörner, aber was daraus wächst, ist größer als alle Gartenpflanzen. Ein Baum wird daraus, auf dem die Vögel sich niederlassen und in dessen Zweigen sie nisten. Hab das eben schon gesagt, das Reich Gottes, die Gemeinde ist eine Ausdrucksform des Reiches Gottes in dieser Welt. Das ist hier nicht alles himmlisch, das weiß ich sehr wohl. Wir sind in diesem schon jetzt und noch nicht drin, klar, aber ich stehe dazu. In der Gemeinde wird das Reich Gottes in dieser Welt sichtbar. Und damit sind wir eine Ausdrucksform des Reich Gottes. Cool, oder? Damit beschreiben diese Gleichnisse auch unser Wesen. Und da es ja heute darum geht, warum wir das hier eigentlich machen, lasse ich jetzt alles andere weg. Ja, ihr kennt dieses Bild vom Senfkorn, ganz klein, wird ein Riesenbaum, riesengroß, kennt ihr wahrscheinlich alles. Man könnte ganz viel zu diesen Texten erzählen. Ich konzentriere mich heute nur darauf, was dieses Bild für uns als Gemeinde auszusagen hat. Also, ein Senfbaum, großer Baum, sehr attraktiv für Vögel anscheinend. Aber vor allem ist der Senfkorn, wie alle anderen Bäume auch, äußerst unmobil. Ja, er ist sozusagen eine Immobilie. Ein Baum steht da und ist unverrückbar. Der bewegt sich nirgendwohin. Und er ist optisch klar als Baum erkennbar. Der hat einen Stamm, der hat Äste, der hat Blätter und Wurzeln. Man sieht einem Baum auf dem ersten Blick an, dass es ein Baum ist. Also ich bin ja bekannt als der Mann mit den zwei braunen Daumen. Ich habe von Gärtnerei überhaupt keine Ahnung. Aber einen Baum erkenne sogar ich. Ja, wenn ich einen Grashalm sehe, weiß ich, das ist kein Baum. Wenn ich einen Baum sehe, weiß ich, das ist, ich weiß nicht, was für ein Baum es ist. Aber einen Baum erkenne ich auf den ersten Blick. Und so ist es mit der Gemeinde, mit unserer Gemeinde auch. Sie ist eine Immobilie. Wir haben nicht nur eine Immobilie, wir sind eine Immobilie. Wir haben einen Ort, an den wir gehören. Wir haben eine Struktur. Wir sind ganz klar als Gemeinde erkennbar auf den ersten Blick. Es gibt klare Leitungsstrukturen bei uns mit Leitungskreis und Bereichsleitern und Mitgliedschaft und so. Es gibt Veranstaltungen, wir halten uns an bestimmte Regeln. Und auch was unsere Inhalte angeht, sind wir manchmal etwas unbeweglich. Ja, und damit meine ich nicht unser Liedgut, das bei uns jetzt heute sehr modern war, aber manche Gemeinden definieren Unbeweglichkeit ja so, man darf kein Lied singen, was jünger als von 1852 ist. Das meine ich nicht. Ich glaube, ich meine unsere Werte. Und diese Werte, die haben sich seit 2000 Jahren nicht verändert. Und das ist gut so. Wie es in Hebräer 13, Vers 8 heißt, Jesus Christus gestern und auch heute und derselbe auch in Ewigkeit. Das wird sich bei uns nichts ändern. Das ist ein klares Erkennungsmerkmal. Ihr kennt mich jetzt schon ein bisschen. Ihr habt wahrscheinlich mitbekommen, ich mag Veränderungen, aber nicht in den Dingen, die uns ausmachen. Wir dürfen über Formen, über Stil, über Geschmack gerne diskutieren. Kein Problem. Aber in manchen Dingen ist Gemeinde eine ganz statische Sache. Wie ein Baum. Natürlich wächst ein Baum auch, er ist ja nicht aus Stein, er ist lebendig, aber bei allem Wachstum ist er dennoch fest gegründet und verwurzelt. Ein Baum, der keine festen Wurzeln hat, der wird bei einem stärkeren Wind umgeweht. Und das gilt auch für die Gemeinde. Wir müssen verwurzelt sein. Und unsere Wurzeln sind die Bibel und vor allem Gott selber. Die Bibel ist unsere Richtschnur für all unser Handeln und Lehren. Natürlich muss die Bibel ausgelegt werden und wir müssen immer darum ringen, sie richtig auszulegen. Und wir dürfen auch nicht so vermessen sein, zu denken, dass unsere Auslegung immer die richtige ist. Es ist wichtig, offen zu sein für Korrektur. Und trotzdem darf bei uns nichts verkündet werden, was der biblischen Botschaft widerspricht. Über Randfragen können wir uns gerne streiten, dürfen wir ringen, unterschiedlicher Ansicht sein, aber der Kern ist unverrückbar. Wenn es um Jesus, seine Gottheit, sein Sterben und Auferstehen geht, dann werden wir wie ein Baum nicht weichen. Denn Gott ist es, der der Grund für alles ist. Wenn wir an diesem Fundament kratzen, dann verlieren wir unsere Daseinsberechtigung. Bei allen Aktionen, bei allem, was wir planen, verändern, überlegen, müssen wir uns immer wieder fragen, fördert es Gott? Steht er dabei im Mittelpunkt? Ist er unser Motor, unser Antrieb, unser Grund? Das ist unser Wurzelwerk, das uns Halt gibt, an das wir nicht rangehen wollen, können und werden. Und ein Baum, ich habe das gerade gesagt, der steht halt einfach da. Der bewegt sich nicht zu anderen Bäumen oder zu anderen Menschen hin. Die müssen zu dem Baum kommen. So ist es auch im Gleichnis. Die Vögel kommen und bauen Nester in der Krone des Baumes. Im Alten Testament sind die Vögel ein Bild, das immer wieder für die heidnischen Völker verwendet wird. Was Jesus hier sagt, ist also, die Heiden werden kommen und Heimat im Reich Gottes in der Gemeinde finden. Was für eine Zusage, was für eine Aussicht. Denn Jesus sagt ja nicht, die Vögel werden kommen, unnötigen Ballast ablassen, sich mal den Magen voll fressen und wieder verschwinden. Jesus sagt, die Vögel kommen und nisten. Sie bauen Nester. Ich bin kein Vogel, aber ich kann mir vorstellen, dass Vögel nur da Nester bauen, wo sie sich sicher und wohl fühlen. Sonst würden sie da nicht heimisch werden. Das bedeutet, Gemeinde ist so beschaffen, dass Heiden, dass Menschen, die Jesus nicht kennen, bei ihr andocken können, Heimat finden, zu Hause sind. Das ist das Wesen von Gemeinde. Ist das bei uns so? Ich sehe hier drei große Herausforderungen, vor denen wir stehen, die wir ganz grundlegend angehen müssen und wollen. Das erste ist, kennen uns die Menschen überhaupt? Wissen die Menschen, ich bleibe jetzt mal im Bild, dass hier ein Baum steht, an dem man gut nisten kann? Ich habe eine ganz bittere Sache erlebt. In Freiberg sind wir 2009, vor genau 10 Jahren, unser neues Gemeindehaus gezogen. Letztes Jahr, nach 9 Jahren, war ein Gast zum ersten Mal da. Und der hat mir erzählt, ich habe 50 Meter von hier einen Nachbarn gefragt, wo denn die EKG Freiberg ist. Und der hat gesagt, die gibt's hier nicht. Hier gibt's keine Kirche oder sowas. 50 Meter von unserem Gemeindehaus weg hatte der Nachbar keine Ahnung, dass wir existieren. Wenn die Vögel nicht wissen, dass da ein Baum steht, werden sie nicht kommen. Ja? Die Leute müssen wissen, worum es hier geht, wer wir sind. Denn es bringt doch nichts, wenn wir hier einen tollen Baum haben, aber der Vogel 100 Meter entfernt zusammenbricht, weil er nicht wusste, dass er hier nisten kann. Das zweite ist, wissen Menschen, dass man in diesem Baum hervorragend nisten kann? Oder halten sie uns für einen Kletterbaum für irgendwelche abgedrehten Freaks, die nichts mit ihrem Leben zu tun haben? Es ist gut, wenn sie uns kennen, aber der nächste Schritt, das ist, dass sie auch wissen, wann man sich an uns wenden kann. Wissen die Menschen, dass es hier liebevolle Menschen gibt, die gegen Einsamkeit helfen, Gesprächspartner für Lebenskrisen, anpackende Menschen für praktische Probleme, dass es hier Antworten gibt auf Fragen, die jeder Mensch hat. Und stimmt das überhaupt? Bieten wir das überhaupt? Bieten wir Menschen Raum dafür? Diese Fragen müssen wir klären. Und denn das ist das Dritte. Sind wir überhaupt relevant für Menschen in unseren Gottesdiensten und anderen Angeboten? Ich kann das ja nur immer wieder sagen, ich liebe unseren Gottesdienst. Ich war jetzt im Urlaub in 2 anderen Gemeinden, das war auch richtig schön, richtig gut. Und ich bin heute Morgen hier reingekommen, habe mir gedacht, zu Hause. Ja, war super, ich bin so gerne hier, toll. Aber taugen unsere Gottesdienste für Nicht-Christen? Ich weiß, dass sich Christen bei uns sauwohl fühlen. Aber es verirren sich ja leider nur sehr vereinzelt Leute, die mit Jesus nichts anfangen können, zu uns. Können die was mit dem anfangen, was wir hier tun? Unsere Kultur, unsere Musik, unsere Predigten, unsere Themen? Oder arbeiten wir radikal an den Menschen vorbei? Wie sieht das aus? Im Seniorenkreis, im Frauenkreis, im Jugendkreis, in den Hauskreisen, in der Jungschar, egal in welchem Kreis, den wir haben. Beweihräuchern wir uns selbst, damit wir uns in unserem Kuschelclub wohlfühlen, oder sind wir relevant für die Menschen um uns herum? Haben wir Nistmaterial für sie? Diese Fragen müssen wir angehen. Wer mich jetzt ein bisschen kennt, der wird sich über diesen ersten Punkt gewundert haben. Und auch wer die Geschichte dieser Gemeinde hier ein bisschen kennt, wird sich sehr über diesen Punkt gewundert haben. Statisch, unbeweglich, starr, fest gepflanzt. Wir warten, bis die Vögel zu uns kommen. Wir gehen nicht zu den Vögeln hin. So ist Gemeinde? Echt? Ja, so ist Gemeinde. Und ich mag diese Art von Gemeinde total. Aber sie ist eben nicht nur so. Jesus schildert hier noch eine andere Seite. In Vers 33 heißt es, mit dem Himmelreich ist es wie mit dem Sauerteig. Eine Frau nimmt eine Handvoll davon, mengt ihn unter einen halben Sack Mehl und am Ende ist die ganze Masse durchsäuert. Wir merken hier, es ist mehr. Gemeinde ist mehr als Menschen hierhin zu schleppen. Reich Gottes Gemeinde ist mehr als ein starrer Baum, als feste Strukturen, als unbewegliche Formen. Gott hat das deutlich vielfältiger gemacht, als wir es oft leben. Diese erste Form, die ich gerade geschildert habe mit dem Baum, das ist das, was wir kennen. Das ist das, was wir mögen. Das ist das, wo wir uns wohlfühlen. Das ist die klassische Komm-Struktur. Wie kriegen wir es hin, dass die Menschen zu uns kommen? Und die ist gut und die ist richtig. Aber hier finden wir das Gegenteil davon und ich staune, wie viel größer Gott ist und es fordert mich heraus. Was, ich habe diesen, ja, ne? Himmelreich ist wie in einem Sauerteig. Was ist die Aufgabe vom Sauerteig? Logisch, oder? Der Sauerteig muss das Mehl unter den Baum stellen. Was sonst, ja? So leben wir zumindest. Wir müssen Menschen aus unserem Umfeld in die Gemeinde schleifen. Das ist Mission. Das ist unsere Aufgabe, oder? Und wenn sich in den letzten 10 Jahren in deinem Umfeld niemand hat einladen lassen, von deiner Arbeit, von deinen Nachbarn, aus deiner Familie, dann hast du wohl was falsch gemacht. Es ist super, wenn ihr Menschen hier mit hinnehmt, ja? Versteht mich nicht falsch. Wenn ihr sie einladet, klasse. Aber es ist nicht der einzige Weg, das Reich Gottes zu erweitern. Der Sauerteig muss das Mehl natürlich nicht unter den Baum stellen. Ja? Erstens kann er das nicht und zweitens stünde dann irgend so ein Sack Mehl unterm Baum dumm rum, ja? Und hätte da nichts zu tun. Das kann nicht die Aufgabe sein. Aufgabe des Sauerteig ist es, das Mehl zu durchdringen und grundlegend in seinem Wesen zu verändern. Dadurch, dass er da ist. Ist hier irgendein Bäcker? Carlo, wir müssen reden nachher. Ich habe nämlich keine Ahnung von dem, was ich jetzt sage. Du musst mich korrigieren. Wenn Sauerteig in Mehl kommt, dann verändert er das Mehl wesensmäßig. Dann ist das nicht mehr umkehrbar. Dann ist das Mehl anders als vorher. Kluge Leute können mir jetzt bestimmt erklären, warum das so ist und was da genau passiert. Ich habe keine Ahnung. Ist auch vollkommen wurscht. Es ist so. Wenn der Sauerteig Gottes in das Mehl der Welt kommt, dann verändert es die Welt wesenshaft. Dann passiert da was mit Ewigkeitswert. Jesus sagt hier also, Reich Gottes ist auch, die Welt da zu verändern, wo wir sind. Wenn wir bei den Menschen leben, unseren Glauben konsequent und entschieden, kompromisslos leben, dann werden wir unsere Umwelt alleine schon dadurch verändern, weil wir da sind. Und ich kann euch nicht sagen, wie viele Gespräche ich schon geführt habe, mit den verschiedensten Leuten, die alle mehr oder weniger so abliefen. Chris, ich habe echt schon alles versucht, die Leute einzuladen, meine Kollegen und meine Nachbarn. Aber die wollen einfach nicht. Und diese Gespräche wurden wahlweise mit verzweifeltem oder entschuldigendem Unterton geführt. Denn wenn es nicht gelingt, Leute einzuladen, dann hat man wohl versagt, seinen Auftrag nicht erfüllt, den Missionsbefehl nicht beachtet und hat nicht am Reich Gottes gebaut. Und hier kann uns dieses kurze Gleichnis Jesu ganz viel Druck nehmen und uns gleichzeitig brutal herausfordern. Denn er sagt klipp und klar, wenn du mit dem Sauerteig Gottes in das Mehl deiner Arbeitsstelle gehst, dann geschieht da Reich Gottes. Wenn du mit dem Sauerteig Gottes in das Mehl deines Mehrfamilienhauses kommst, dann passiert da Reich Gottes. Dann veränderst du dein Umfeld, die Menschen, so sehr, dass du da was mit Ewigkeitsperspektive schaffst. Das Reich Gottes nimmt weiteren Raum ein. Jetzt wäre es fatal, wenn du daraus folgern würdest, ach so, Reich Gottes passiert eh. Da, wo ich bin, wir müssen nichts tun. Denn wenn du nichts tust, dann passiert auch nichts. Wir müssen unseren Glauben aktiv leben. Wir müssen Jesus nachfolgen, in jedem Umfeld. Ansonsten besteht die Gefahr, dass der Sauerteig seine Kraft verliert und spurlos im Mehl aufgeht. Ihr merkt, jetzt hat das Bild hier eine Grenze. Ich nehme mal ein anderes. Wenn die Welt das Meer ist und die Gemeinde ein Schiff, ja, wenn das Schiff nicht aufs Meer kommt, dann ist es nutzlos, wenn es irgendwie doof am Land rumliegt. Da gehört es hin, zu den Menschen. Aber wehe dem Schiff, wenn das Meer ins Schiff reinkommt, dann hat das Schiff ein großes Problem. So, dem Bild fehlt jetzt der Aspekt der Veränderung. Darum wieder zurück zum Sauerteig. Gott hat uns durch sein Wirken eine unglaubliche Kraft gegeben. Wir können Kultur verändern. Wir können es schaffen, dass durch uns Jesus in diese Welt kommt und unser Umfeld ein wenig mehr wird wie der Himmel. Und liebe Leute, das kann jeder von uns. Jeder. Jeder Schüler kann dazu beitragen, dass seine Klasse mehr wird wie der Himmel, indem er nicht mitmobbt und mitlästert, sondern seine Klassenkameraden liebt. Jeder Arbeitnehmer kann die Welt verändern. Ich habe eine Frau vor Augen, die war Arzthelferin und die war zutiefst frustriert, weil sie hat den Seniorenkreis in der Gemeinde gemacht und hat da immer ihre Patienten eingeladen, keiner ist gekommen. Sie hat probiert, ihre Arbeitskollegin einen Glaubensgrundkurs einzuladen, keiner ist gekommen. Der Chef wollte erst gar nicht mit ihr über den Glauben reden und das ging über Jahre so. Aber was sie getan hat, war, sie hat die Früchte des Geistes mit in ihre Arztpraxis genommen. Sanftmut, Geduld, Güte, Barmherzigkeit. Und nach 5 Jahren war die Arztpraxis eine andere. Die konnten sich vor Patienten fast nicht mehr retten, weil die wussten, da ist jemand, da wird gelacht. Die Kollegen gehen so toll miteinander um. Der Chef hat sich irgendwie verändert. Da ist Reich Gottes passiert. Elementar, da hat sich was verändert mit Ewigkeitswert. Jeder, der sich in einem Verein oder einem Club engagiert, wird durch sein Verhalten die Atmosphäre verändern können. Noch eine Geschichte. Ich habe einen Freund, der spielt Basketball und der hat das Jugendtraining im Basketballverein seiner Stadt übernommen. Und der ist auf einmal, ist der Verein bekannt dafür, dass es der Verein, wo die Kinder von den Trainern nicht angebrüllt werden. Wie cool. Ja, da passiert Reich Gottes. Da hat sich, weil der seinen Glauben gelebt hat, diese Kinder geliebt hat, etwas verändert. Und auch als Rentner kann man Sauerteig sein. Wenn ihr in eurer Nachbarschaft, eurer Gartenanlage Gottes Liebe in Wort und Tat weitertragt, dann verändert ihr die Welt. Ohne, dass sich jemand bekehrt. Ohne, dass sich jemand hierhin einladen lässt. Jesus sagt, da passiert Reich Gottes. Und sogar wenn du meinst, es geht überhaupt nichts mehr, selbst dann kannst du die Welt für Gott verändern. Ich habe hier schon mal von meinem großen Vorbild Christa erzählt, eine alte Dame, die mittlerweile heimgegangen ist, ist ins Pflegeheim gekommen und hat darüber so gelitten, weil sie jetzt ja nichts mehr für Jesus tun kann. Nach 3 Wochen kannte die in einem riesen Pflegeheim jeder, ja, weil die so gegackert, gelacht, sich gefreut hat. Wenn du Christa gesucht hast, musstest du einfach dem Gelächter nachgehen. Da ist Reich Gottes passiert. Da hat sich die Atmosphäre in diesem Heim verändert, weil sie ihren Glauben gelebt hat. War der Baum die klassische Komm-Struktur, ist der Sauerteig die typische Form von G-Struktur. Hin zu den Menschen. Klingelt was, ja? Ne? Habt ihr schon mal gehört? Und da wird Reich Gottes gebaut. Und jetzt stehen wir in der großen Spannung, beides zusammenzubringen. Und an diesen Punkt komme ich immer wieder, wenn ich mit so typischen Baumchristen diskutiere. Also nebenbei, ich bin selber ein Baumchrist, darum darf ich über die schlecht reden. Ja. Die sagen, ja, ist ja schön mit deinem Sauerteig. Aber was machst du denn, wenn der Reich Gottes passiert ist? Wie lernen die denn Jesus kennen? Wie bekehren die sich denn? Wie wachsen die denn im Glauben? Die brauchen doch Gemeinde. Ja, stimmt. Und trotzdem stehe ich dazu, dass da Reich Gottes passiert, auch ohne dass einer hierher kommt. Wie wir das zusammenkriegen, da ringe ich noch dran. Da können wir gerne zusammen dran ringen. Gucken wir mal. Aber erstmal müssen wir Jesus hier ernst nehmen. Sowohl der Baum als auch das Sauerteig ist eine Ausdrucksform des Reiches Gottes. Und ich glaube, wir müssen es schaffen, diese Bilder zusammenzuleben. Wir müssen eine Gemeinde sein, die relevant und bekannt ist für die Menschen, die ihnen Heimat gibt. Und wir müssen Menschen sein, die hingehen zu den Menschen, mit ihnen leben und die Welt da verändern und Reich Gottes ausbreiten. Und dazu hilft es ungemein, wenn wir wissen, warum wir das hier eigentlich tun, wozu wir da sind. Dazu hilft es, wenn wir bekannt sind wie ein bunter Hund. Lasst uns daran arbeiten, um Gottes Reich zur vollen Entfaltung zu bringen. Amen.